Schönen guten Abend. Schön, dass so viele da sind. Vielen Dank natürlich auch an die Organisatoren, dass das hier läuft. Ich mache das jetzt hier zum ersten Mal. Allerdings muss ich zugeben, also das erkennt man ja auch hier irgendwie, dass ich öfters mal hier sowas Ähnliches mache und irgendwelche Vorlesungen halte. Deswegen fühlt es sich so ein bisschen an wie Cheaten, dass ich jetzt hier reinkomme und hier diese Veranstaltung hijacke und das mache, was ich sowieso die ganze Woche mache. Insofern, ich sehe dann auch schon ein paar Studenten von mir. Ich erzähle ihnen sowieso nur das Gleiche wie immer. Für die anderen wird es vielleicht interessant. Aber ich versuche keine Vorlesung draus zu machen. Also möglichst wenig technische Begriffe. Ja, für jede einigermaßen zugänglich. Und von dem Titel her, gemeinsam mehr erreichen, könnte man ja meinen, das ist jetzt irgendwie so ein Motivationsseminar. Das soll es eigentlich nicht sein, aber wenn Sie hinterher motiviert sind, irgendwie was zu mehr zu arbeiten, finde ich das auch gut. Und ich versuche, Sie oder euch ein bisschen zu unterhalten und vielleicht ist ja auch für irgendjemanden was Inspirierendes dabei. Also erstmal ne, so, okay, in Gruppen arbeiten, gemeinsam zusammenarbeiten, mehr erreichen, das klingt so, ne? Ja, alles eine schöne Welt, wenn wir alle zusammenarbeiten. Gemeinsam ist man ja auch weniger allein. Klingt doch erstmal ganz gut. Also eigentlich könnte man dann den Vortrag jetzt hier schon beenden und sagen, einfach nur, wenn man irgendwas zu tun hat, große Gruppen bilden, halt so Lustiges beisammen sein. Irgendwie kriegt man auch schon ein bisschen was erledigt und dann sind wir fertig. Ne? Aber ich möchte es dann doch ein bisschen nüchterner anschauen. Und manchmal ist es einfach so, dass man den Job einfach erledigen muss. Ne? Also manchmal muss man halt ran und dann muss das abgearbeitet werden. Und dann kann man nicht sagen, wir machen das jetzt in der Gruppe, weil es lustiger ist oder so. Das heißt, wir sind so ein bisschen jenseits von dieser reinen Teamwork-Romantik. Ne? Also wir machen nicht Teamwork als Eigenzweck. Und versuchen ja, so einen nüchternen Blick auf sowas wie Gruppenleistung zu werfen. Ne? Es geht auch nicht in erster Linie um Menschen, sondern, das steht ja im Titel, also was auch immer die Teams sind, aber eben Roboter und letztlich Rechner. Fangen wir trotzdem mal mit den Menschen an. Also Teamwork beim Menschen könnte jetzt irgendwie so aussehen, also beim Tauziehen, wird jetzt, wenn die wenigsten sagen, nee, Moment, drei reichen uns, wir schaffen das schon. Also jede helfende Hand wird dann eigentlich gerne genommen. Ne? Das wäre so eigentlich, würde man das so erwarten. Ne? Also lieber paar zu viele als paar zu wenig. Jetzt soll es ja auch ein bisschen um die Roboter gehen, deswegen zeige ich einfach gleich schon mal ein paar lustige Videos. Die sind jetzt nicht aus meinem eigenen Labor, sondern das kommt jetzt von Marco Dorigo, der sitzt da in Brüssel und macht schon seit zu lange das Gleiche. Das sind auch so ein bisschen historische Videos. Das sind jetzt mobile Roboter und die sollen offensichtlich gemeinsam was tun. Jetzt hattet ihr das gerade kurz gesehen, der Erste hatte versucht, diesen kleinen Hügel, den man da so kaum sieht, zu überfahren und der ist halt zu steil. Also der würde umkippen, das hat er jetzt früh genug detektiert. Und irgendwie kommunizieren die jetzt miteinander, ne? Da diese Farben bedeuten irgendwie was. Und dann können die, also der Erste schafft das jetzt dann bald, die können tatsächlich jetzt miteinander sich zusammendocken, also eine physische Verbindung herstellen. Und das dauert halt eine Zeit, ne? Das ist alles nicht so einfach, wenn man das zum Funktionieren bringen muss. Ich sage auch immer den gleichen Satz zu diesen Robotik-Videos. Sie dürfen nicht glauben, dass das immer so funktioniert. Die machen 100 Versuche und das ist der Beste. Ja, und jetzt ist doch schön. Jetzt zu dritt packen sie es also und kommen über diese lächerlich kleine Stufe da drüber. Man kann das auch noch ein bisschen anders machen. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte eigentlich einen Roboter mitbringen. Okay, dann müssen Sie doch mal zu uns ins Labor rüberkommen, ans IT. Was ist jetzt oben links, ist eine ganz berühmte Arbeit aus der Gruppe von Radhika Nagpal in Harvard. Also Harvard macht nicht nur so Geisteswissenschaftsgedöns, sondern auch interessante Robotik. Und die haben ein Paper geschrieben, wo der bisher größte das bisher größte Robotikexperiment vorgestellt worden ist. Das sind 1024 Roboter. Das sieht man hier, die sind natürlich eher klein, das ist der Kilobot. Und die können natürlich nicht viel. Die vibrieren sich da so über Glasflächen. Und was sie da gezeigt hatten, war, dass die so eine, das nennt sich im Fachbegriff Self-Assembly, also die können sich so nebeneinander anordnen und irgendwelche vordefinierten Muster bilden. Weiß man jetzt erstmal nicht so genau, wofür das gut ist, aber über 1000 Roboter da zusammenarbeiten lassen, das ist doch schon mal ganz gut. Dann unten rechts, das ist jetzt tatsächlich mal was von uns selbst, in Zusammenarbeit mit diesem schon erwähnten Herrn Dorigo. Und das sind jetzt ein paar weniger, das sind, ich glaube, 100 von diesen Kilobots. Allerdings machen sie ein bisschen was Sinnvolleres, die versuchen jetzt kollektiv zu entscheiden. Also die müssen da ein bisschen die Umwelt explorieren, dann gibt es eine blaue Seite, die man kaum sieht, links, und eine rote Seite rechts. Da müssen die hinfahren, erfahren ein bisschen was, kommen zurück, Informationen teilen und alles lokal. Das sind sogenannte dezentrale Systeme. Das heißt, da gibt es nicht einen, der von außen das irgendwie steuert und beeinflusst. Nur mal so grob, um so einen Überblick zu kriegen, was es da so gibt. Und dann das Dritte, ne, jetzt haben wir den Menschen, die Roboter. Das Dritte wäre jetzt ja, der Computer oder ein Computercluster bis hin zu irgendwelchen Hochleistungsrechnern. Und da gibt es eben den großen Unterschied zwischen dem, was man hier oben links sieht, das wäre die serielle Abarbeitung. Das ist, wenn Sie eine CPU, einen Core haben, dann muss eben, wenn es viel zu tun gibt, wird es halt einfach hintereinander abgearbeitet. So wie Sie das dann zu Hause auch machen. Sie schreiben sich eine To-Do-Liste und dann kann man halt immer nur eins pro Zeit erledigen. Und hier unten rechts ist so ein bisschen angedeutet, das wäre jetzt eine parallele Maschine. Der hat eben nicht nur eine CPU oder nicht nur einen Core, sondern viele, in dem Fall glaube ich 5. Und dann kann man eben das parallel abarbeiten und dann geht das schneller. Ne? Und das wäre jetzt auch schon wieder so der Aspekt. Also wir haben entweder viele Menschen, viele Roboter oder viele Cores auf einem Rechner, die irgendwie gemeinsam was erledigen müssen. Und jetzt fehlt uns vielleicht noch ein weiteres Element. Die Tierwelt ist vielleicht dann auch noch spannend. Und dann gibt es natürlich ganz viele Beispiele. Ich habe jetzt mal eines rausgefischt. Das sind die Termiten. Das sind ja relativ kleine Tiere mit relativ kleinen Gehirnen. Und die können aber trotzdem recht beeindruckende Architekturen aufbauen. Und das sieht man hier so ein bisschen. Also es ist halt so wuselig, die machen da alle ein bisschen was und am Ende entsteht da so ein großes Teil, was natürlich mehrere Größenordnungen größer als so eine einzelne Termite ist. Und wenn man da genauer reinschaut, merkt man auch noch, dass diese Gebäude tatsächlich noch eine bestimmte Funktion haben und recht gut funktionieren. Da entsteht eigentlich auch noch die Frage, wie geht das eigentlich? Für uns ist jetzt eher interessanter, dass da sehr, sehr viele Tiere sich koordinieren und gemeinsam irgendwas erledigen. Und dann vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Das wären dann hier solche Starenschwärme, die sehr beeindruckende, eigentlich hübsche Muster da in den Himmel malen. Die genaue Funktion, warum die das machen, ist, glaube ich, nicht immer so ganz klar. Manchmal ist es, glaube ich, dass die sich aufwärmen wollen, bevor sie dann durch eine kalte Herbstnacht durchkommen müssen. Oder es ist natürlich auch ein bisschen Schutz vor Prädatoren, weil der dann so leicht verwirrt ist und sich nicht auf einen konzentrieren kann. Und das sind jetzt vielleicht, also bei den Termiten waren es vielleicht Millionen, hier sind es vermutlich eher ein paar Tausend vielleicht. Okay, jetzt, wie gesagt, wollen wir so ein bisschen in den nüchternen Teil einsteigen. Das heißt, wir überlegen uns einfach erstmal, was ist eigentlich Gruppenleistung oder was ist, also was kann einer erledigen, was können zwei erledigen und wie steigt es dann an mit der Gruppengröße? Und dann probieren wir das einfach mal ganz lässig durch. Wir bauen uns hier ein Diagramm. In der Vertikalen hätten wir dann eben die Leistung, also wie viele Arbeitspakete, wie viele Jobs wir irgendwie erledigen. Und im Horizontalen hätten wir dann, wie viele da gerade dran arbeiten. Und dann hätten wir jetzt hier unseren ersten Datenpunkt. Sagen wir mal, das ist jetzt halt so ein armer Mensch, der arbeitet allein. Und der bekommt jetzt hier in dem betrachteten Zeitraum 2 so Arbeitspakete, kriegt er fertig. So, was schaffen zwei? Zwei schaffen dann vielleicht das Doppelte. Ne? Also die sind dann schon bei 4 in der gleichen Zeit. Dann 3 schaffen vielleicht schon 6 Arbeitspakete und sie ahnen, wie es weitergeht. Dann von 4 auf 5 und letztlich die 6 Leute, die packen es dann vielleicht tatsächlich das 6-fache von dem, was der Einzelne geliefert hat, in der gleichen Zeit hinzubekommen. Und das wäre jetzt, wir würden das linear nennen, ne, weil die doppelte Gruppengröße bringt auch eine doppelte Leistung. Und das sollte jetzt so ein bisschen seltsam aussehen. Ne? Das ist ja irgendwie die ideale Welt, oder? Also ich lade immer mehr Leute ein in meine Gruppe und wir werden dann proportional dazu auch tatsächlich besser. Die Welt ist ja leider nicht immer so schön. Das heißt, die Wirklichkeit sieht eventuell ein bisschen anders aus. Die Wirklichkeit sieht vielleicht eher so aus. Das heißt, je größer die Gruppe wird, da werden wir zwar schon noch besser, ne? Also über die gesamte Gruppe wird die Leistung noch größer, aber irgendwie läuft es nicht mehr linear. Wir würden das dann halt sublinear nennen. Das heißt, die doppelte Teamgröße bringt nicht unbedingt doppelte Leistung, sondern vielleicht das anderthalbfache oder so. Also der eine oder andere hat das vielleicht auch mal selbst erfahren. Ne? Also wenn jetzt in der Lerngruppe oder bei mir wäre das dann irgendwie ein komisches Projekt Skype-Meeting oder so. Wenn das nicht so richtig läuft mit 5, dann kommen eigentlich weniger auf die Idee zu sagen, okay, ich lade mir nochmal 5 ein, machen wir es zu 10, vielleicht geht es dann besser. Ne? Das ist nicht unsere Erfahrung. Also das scheint schon so ein bisschen in die Richtung zu gehen, wie es wirklich ist. Und jetzt könnten wir sagen, okay, so ist es halt. Ne? Nun gut, lassen wir es gut sein. Also nochmal eine Chance, hier den Vortrag schon zu beenden. Aber das wäre ja ein bisschen langweilig. Also müssen wir vielleicht nochmal reingucken. Einen wirklichen Fachterminus möchte ich auf jeden Fall heute Abend rüberbringen. Und das wäre der Begriff der Skalierbarkeit. Also die Frage, wie gut skaliert eigentlich so ein System? Und da können wir mal kurz ein bisschen drüber meditieren. Schauen wir vielleicht mal erstmal unten rechts. Das wäre jetzt ein bisschen was anderes. Bis jetzt haben wir von Gruppengrößen gesprochen. Wir können natürlich auch von Systemgrößen sprechen oder Baugrößen. Und bei Flugzeugen bietet sich das irgendwie an. Oder links wären es dann eben so diese höchsten Wolkenkratzer der Welt. Aber bleiben wir mal beim Flugzeug. Das Konzept des Flugzeugs, wie skaliert das eigentlich? Also die ersten Flugzeuge waren eher noch klein, die waren dann vielleicht auch eher aus Holz gebaut. Und dann hat man irgendwann mal angefangen, ein bisschen größere und bessere Flugzeuge zu bauen. Und das so beeindruckendste Beispiel ist dann vielleicht eben der Airbus A380, dieser Doppeldecker. Das ist ja schon wirklich ein richtig großes Flugzeug. Der verkauft sich jetzt gerade nicht mehr so gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die Frage wäre jetzt, hört es da auf? Also könnte man jetzt rein theoretisch noch ein größeres Flugzeug bauen? Oder wo endet das? Ne? Jetzt bin ich kein Flugzeugingenieur. Ich vermute, irgendwo hakt es dann an den Baumaterialien. Ne? Die müssen leicht und super stabil sein. Irgendwie nimmt auch diese Flügelfläche immer weiter zu. Das skaliert dann vielleicht alles nicht. Und irgendwann mal, wenn man dann mal, weiß nicht, 5000 Leute in einem Flugzeug unterbringen wollte, dann würde es vielleicht irgendwann mal nicht mehr so richtig funktionieren. Das sind jetzt diese Baugrößen. Eigentlich wollen wir ja ein bisschen interessantere Sachen anschauen. Das wären die Verhalten. Und dann geht das Beispiel mit der Autobahn geht so ein bisschen in die Richtung. Dann müssen wir nämlich auch zum Beispiel über Dichte reden. Es geht ja nicht nur darum, wie groß ist die Gruppe, sondern auch, wie viel Platz haben wir. Und das ist eben so Abstand und sowas. Das ist ja ganz wichtig beim Autofahren. Also wir mögen alle irgendwie eine leere Autobahn, aber wir sind halt nicht allein auf der Welt. Und wenn jetzt ganz viele fahren wollen, ne, dann wird es eben eng. Irgendwann mal wird es so ein bisschen kritisch, das System. Sobald einer ein bisschen zu hart bremst, entsteht eben ein Stau. Das heißt, da hätten wir dann eine zu hohe Dichte. Und das ist auch wieder ein so ein Grund, warum das dann eben nicht so richtig doll skaliert. So, jetzt wissen wir so in etwa, was Skalierbarkeit ist. Und das ist ein Spiel, das können Sie ab jetzt immer spielen. Wenn Sie irgendwo ein System sehen, können Sie einfach die Skalierbarkeitsfrage stellen. Also wie groß könnte ich das bauen oder wie viele Menschen könnten hier gleichzeitig irgendwas tun? Und das finde ich eigentlich schon mal eine ganz spannende Frage. Jetzt habe ich zwei Nachrichten. Ich habe eine gute und eine schlechte. Ich werde Sie nicht fragen, womit ich anfangen soll. Ich fange einfach mal mit der guten Nachricht an, okay? Und zwar gibt es tatsächlich ab und zu mal sowas, was wir superlineare Leistungssteigerungen nennen würden. Jetzt haben wir ja vorher gesagt, eigentlich wird es immer weniger, ne, wenn die Gruppe größer wird. Nachher werde ich Ihnen tatsächlich berichten, es gibt ab und zu Systeme, da wird das tatsächlich nicht nur doppelt so groß, also ich mache die Gruppengröße nicht unbedingt bei Menschen, aber vielleicht bei Computern, bei Robotern, doppelt so groß. Und dann kriege ich eine Leistung, eine Gruppenleistung, die ist mehr als doppelt so groß. Ja, und das sollte Sie jetzt auch wieder so ein bisschen nachdenklich machen, weil das bedeutet ja, dass jeder Einzelne in der Gruppe dann mehr leistet. Ja? Also mit zweien habe ich, was weiß ich, zwei Arbeitspakete pro Zeit fertig bekommen. Wenn ich jetzt in einer Vierergruppe bin, schaffe ich plötzlich zweieinhalb. Ja, also ich bin effizienter geworden dadurch, dass wir mehr geworden sind. Und das, wie soll das funktionieren? Ne? Also irgendwie so die motivierende Wirkung der Gruppe oder was ist das? Ne? Das heißt, irgendwie klingt es so ein bisschen nach schwarzer Magie oder auch so quasi die Entsprechung des Perpetuum mobile. Ich mache es einfach größer und plötzlich funktioniert alles besser. Ne? Das ist so ein bisschen das russische Konzept. Oh, die Rakete fliegt nicht, dann bauen wir sie halt größer. Und wir können uns das so ein bisschen überlegen mit Arbeitspaketen, und zwar wie groß die sind. Jetzt, je nachdem, also die Arbeit ist immer gleich viel und je nachdem, wie viele daran arbeiten möchten, schnüren wir jetzt Arbeitspakete. Ne, wenn es drei sind, machen wir das eben in Drittel oder wenn wir das dann für fünf machen, kriegt jeder ein Fünftel der Arbeit. Und das ist jetzt schwierig, einen guten Vergleich aufzubauen, der nicht hinkt, aber in etwa ist es so, dass wenn Sie sich überlegen, Sie machen einen Umzug und Sie packen Bücherkisten oder so. Und dann, wenn Sie zu viel Bücher reinpacken, dann bewegen Sie entweder gar keine mehr oder nur sehr wenige pro Stunde. Es sei denn, es geht einfach nur runter und dann können Sie es einfach aus dem Fenster werfen. Das heißt, Sie müssen da aufpassen, da gibt es dann irgendwie so eine maximale Anzahl an Büchern, was Sie da reinpacken dürfen und dann ab dann wird es wirklich ineffizient. Das sind jetzt eigentlich so physikalische Aspekte, das schauen wir uns gleich noch an. Jetzt ist hier noch dieser lustige Elefant mit drauf. Weiß nicht, wem das was sagt. Es gibt solche Hadoop-Systeme, Hadoop-Cluster. Das ging jetzt zu weit, das alles zu erklären, aber das sind auch so relativ mächtige Rechner für Datenanalysen. Und es ist tatsächlich so, dass man bei denen das beobachtet hat, dass unter bestimmten Umständen wird das System plötzlich superlinear besser. Also da hilft dann wirklich größer, hilft dann tatsächlich mehr. Und da kommen wir nachher ein bisschen noch kurz dazu, da geht es so um Cache-Größen. Also das sind Sachen, die gehen ein bisschen zu weit, da muss man sich mit Computerarchitektur ein bisschen auskennen. Aber im Wesentlichen ist es das, dass die Arbeitspakete einfach kleiner werden und plötzlich kann ein so ein Core, eine CPU da sehr gut mit umgehen. Und dann fällt alles plötzlich leichter. Das wäre also, wie es für Computer läuft. Bei Robotern sind es dann eher tatsächlich diese physikalischen Dinge. Also wir hatten ja am Anfang diese drei kleinen Roboter gesehen. Die kommen zu dritt, kommen sie eben drüber. Ein Einzelner schafft es nicht. Das wäre auch tatsächlich ein superlinearer Anstieg, weil vorher hatten sie quasi Leistung null und plötzlich haben sie drei auf die andere Seite gebracht. Genauso bei einer Stufe. Oder man könnte sich dann auch vorstellen, hier, das nennt sich dann kollektiver Transport, wenn eben viele kleine Roboter zusammenhelfen, um irgendwas Schweres zu transportieren. Dann gibt es am Anfang die Haftreibung, ne, die muss man erstmal überwinden. Das schafft dann vielleicht einer nicht, zwei vielleicht auch noch nicht. Irgendwann mal packen die das und dann müssen sie es bloß noch gleiten lassen. Und dann haben sie auch plötzlich einen relativ großen Leistungsanstieg. Wie das jetzt so im Einzelnen genau funktionieren kann, ist vielleicht nicht so ganz hundertprozentig klar, aber also bei den Robotern schon, bei den Computern, wie gesagt, das ist so ein bisschen was Systemisches, was da hinten dran passiert. Die Frage natürlich für uns ist, wie oft klappt das und was machen wir damit? Das war jetzt ja, wie gesagt, die gute Nachricht. Jetzt haben wir leider noch eine schlechte Nachricht. Mal schauen, was die bringt. Und zwar zeigt die Praxis, aber auch die Theorie, dass es so eine Payback-Zone gibt. In Deutschland, weiß nicht, ist Payback irgendwie so halb positiv besetzt. Eigentlich ist es auch wieder so eine sehr schlechte Übersetzung aus dem Englischen. Kann im Englischen eben auch sowas wie Rache oder die Rückzahlung im negativen Sinn sein. So ist das hier gemeint. Das heißt, wenn wir am Anfang so einen überproportionalen Anstieg in der Leistung hatten, dann, was dann oft passiert ist, dass es dann hinten raus plötzlich so richtig schlecht wird. Ja? Also vorne mit 2, 3, 4 lief es noch ganz gut, aber wenn sie dann das noch größer, also sie werden gierig, ne, und sie machen es noch größer, dann bricht das plötzlich ein und sie sind sogar schlechter als das, was sie uns am Anfang angeschaut hatten. Das heißt, sie haben dann 6 Leute oder 6 Prozessoren da am Arbeiten. Und die erreichen bloß noch 4 Pakete. Das ist das, was vorher, glaube ich, 2 geschafft haben. Ne? Und das ist natürlich fatal. Also sie haben jetzt investiert, sie haben zusätzliche Hardware gekauft, ne, neue Server. Und hinterher läuft das System langsamer. Also dann können Sie sich schon mal auf den Brief von Ihrem Chef vorbereiten. Die Frage ist jetzt, wie kann das passieren? Also das wäre jetzt was wir vermeiden wollen. Wo kommt das her? Und eine Idee wäre ja vielleicht, wenn da ganz viele gleichzeitig an irgendwas arbeiten, dann gibt es ja vielleicht sowas wie geteilte Ressourcen. Also das wäre dann, weiß nicht, bei uns am Institut ist es vielleicht der Drucker, aber so viele Leute drucken eigentlich nicht immer was. Oder wenn man mal aus Versehen nicht zu Hause war, als das Amazon-Paket kam, dann hat man vielleicht so einen bösen gelben Brief und muss dann aufs Postamt eventuell. Keiner mag das. Und dann ist natürlich da am Samstag irgendwie eine Stunde vor Feierabend, also um 11 Uhr, ist dann da eine lange Schlange. Ne? Das ist aber jetzt eigentlich noch gar nicht so giftig, ne? Weil wir könnten jetzt mal annehmen, dass der Postbeamte, die Postbeamtin, also die sterben langsam aus, aber die oder der arbeitet vielleicht gleich schnell, egal wie lang die Schlange ist. Ne? Oder zumindest nicht langsamer, das könnte man vielleicht mal unterstellen. Das heißt, so eine Warteschlange, also wenn die Schlange immer länger wird, das kostet eigentlich gar nicht so viel. Das wäre also dann eher diese Situation, die wir da als zweites hatten, dass die jetzt zusätzlich noch reinkommen und noch nicht gleich bedient werden, ne, weil sie auf irgendeine Ressource warten müssen, die sind zwar idle, ne, also die können nichts erledigen, aber die tun den anderen, die gerade arbeiten, auch nicht weh. Ja? Das wäre aber jetzt noch nicht die Erklärung für diese üble Payback-Zone, die wir da eigentlich erklären wollen. Und noch ein kleiner Zusatz, also von was für Ressourcen können wir hier sprechen? Also hier wäre es irgendwie der Zugriff auf den Postbeamten. Sonst kann es natürlich der Zugriff irgendwo im Rechner, auf einen Speicher sein, auf irgendein Gerät. Oder bei den Robotern wäre es irgendwie der Platz. Ne? Das ist eine geteilte Ressource, weil wenn Sie zu viele Roboter haben, die an die gleiche Stelle hinfahren müssen, dann klappt das auch nicht mehr so richtig. Also für diese Payback-Zone da hinten, wo es so richtig schief geht, wäre das jetzt noch nicht die vollständige Erklärung. Da fehlt also noch was. Und meine Idee dazu wäre folgendes. Das kann nur funktionieren, wenn die Warteschlange wirklich kostet. Ja? Also im Postamt kommen immer noch mehr rein. Und wer weiß, manchmal stimmt das ja auch. Ne? Die werden dann irgendwie ausfällig und beschweren sich und dann wird es laut und dann hat der Postbeamte auch keinen Bock mehr und dann wird es irgendwie langsamer. Ne? Also je länger die Schlange wird, umso langsamer wird da vorne bearbeitet. Und das ist dann auch, also wirklich auch wieder fatal. Ne? Also dann kommen immer noch mehr, es dauert noch länger, bis die bedient werden und dann bricht das System halt irgendwann mal ein. Hier rechts wäre so ein Beispiel aus der Robotik, also wenn Sie so ein Roboter-Team haben und die sollen zum Beispiel sogenanntes Foraging machen. Das heißt, die müssen erst die Umwelt explorieren, müssen suchen, ob sie irgendwo solche Objekte finden und müssen dann da wieder zurückkommen, also das einsammeln, mitnehmen und dann vielleicht hier in diesem Home in der oberen rechten Ecke ablegen. Und dann ist natürlich auch klar, dass das ist ein Bottleneck. Ne? Also ein kleiner Flaschenhals, wenn das zu viele sind, die da gleichzeitig rein wollen und die anderen wollen raus, dann behindern die sich gegenseitig. Und dann hätten wir tatsächlich die Situation, dass also der Zugriff auf die Ressource Platz Die braucht dann viel Zeit und diese zwei Watteschlangen würden sich dann auch wirklich gegenseitig behindern. Und jetzt wollte ich noch einen weiteren Aspekt, der ein bisschen technischer ist, besprechen. Also bei den Computern kann das eben auch passieren. Da gibt es folgendes Problem mit immer noch mehr Cores. Das ist die sogenannte Speicherkohärenz. Also ich kann jetzt schlecht in zwei Minuten da die Rechnerarchitekturen erläutern. Aber in etwa ist es so, jeder von diesen Cores hat sein eigenes kleines Kurzzeitgedächtnis. Und da wird aus dem Hauptspeicher wird eben was reingeschrieben, was der gerade braucht. Wenn jetzt aber irgendjemand da was reinschreibt, könnte es sein, dass es diese Kopie von dem gleichen Speicherbereich öfters mal gibt. Und dann müsste ich ja den anderen Bescheid geben, Achtung, was ihr da habt, das ist schon outdated, ne? Also das ist zu alt. Also da muss ich erst das reinschreiben, die müssen das wieder rausziehen und das braucht einfach Verwaltungsaufwand. Ne? Und je mehr Cores ich habe, umso teurer wird das, weil immer öfters jemand irgendwo reinschreibt, was ein anderer schon hat. Ne? Also falls Sie oder du das jetzt gerade noch nicht ganz verstanden hast, ich habe auch verzweifelt versucht, da irgendeine Analogie zu finden. In etwa ist es sowas wie, was weiß ich, bei Google Maps wird es so sein, wenn man da die Verkehrssituation mit einbauen will, dann kann man das über Autos messen. Und wenn jetzt irgendwo jemand einen Stau detektiert hat, dann wird das bei Google auf dem Server irgendwo vermerkt. Und dann müsste zum Beispiel, wenn Sie schon losgefahren sind, müsste das dann Ihr System wieder updaten und dann vielleicht nochmal umplanen oder so. Und je mehr unterwegs sind, dann können Sie zwar mehr messen, aber dann müssen auch wieder mehr umplanen, dann ist es vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen teurer. Also wie gesagt, der Vergleich hinkt, aber weil Google kriegt das ganz gut hin. Aber so in etwa, das ist hier die Idee. Gut, dann können wir vielleicht nochmal kurz uns zurücklehnen und so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es die dritte Möglichkeit wäre, hier abzubrechen, aber also irgendwie so oder so ähnlich kann die Realität aussehen. Also das ist fast schon die schöne Variante mit vorne dieser superlineare Anstieg. Okay, und dann müssen wir halt aufpassen, dass wir da nicht da hinten in diese böse Payback-Zone reinkommen. Und das können wir jetzt entweder als Realität akzeptieren und sagen halt, ja, manchmal hat man halt Glück und es geht gut und manchmal läuft es halt schief und das hinterher ist man eh immer schlauer. Aber wir können vielleicht noch mal ein bisschen weiter fragen und sagen, also gilt das immer? Wo kann man das überhaupt beobachten? Gilt das für alle Systeme oder wie wäre es, kann man vielleicht sogar versuchen, wenn ich weiß, wie viel leisten einer, zwei, drei, dass ich dann vielleicht so extrapolieren kann, irgendwie vorhersagen kann, wie viel leisten dann vier oder fünf. Ne? Und dann wüsste ich, bevor ich meine neuen Rechner kaufe, wüsste ich dann schon, wie groß ich mein System skalieren muss. Das wäre doch eigentlich gut. Und das geht halt zum Beispiel über ein Modell. Und die sind halt meistens mathematisch. Das heißt, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also das hier wäre jetzt meine Hypothese. Das ist irgendwie so diese allgemeine Kurve, die passt meistens ganz gut, um irgendwie so Gruppenleistung über Systemgröße oder über Systemdichte abzutragen. Schauen wir mal kurz in die Literatur. Stimmt das wirklich? Taucht das auf? Hier nochmal das gleiche Paper mit diesem Foraging, also explorieren, Objekte einsammeln, zurückbringen. Das ist jetzt hier tatsächlich die Anzahl der Roboter und auf der vertikalen ist im Wesentlichen die Leistung der Gruppe abgetragen. Hier für zwei verschiedene Fälle. Aber nur so durch draufgucken würde man sagen, ja, das passt doch schon mal ganz gut. Also für Roboter gilt das vielleicht wirklich. Noch ein anderes Beispiel, das wäre jetzt der vorher erwähnte Straßenverkehr. Kann ich natürlich auch einen Antrag schreiben, ein Projekt starten, dann sitzen da irgendwelche armen Studenten oder Doktoranden an der Autobahn und zählen Fahrzeuge oder na gut, vielleicht kann man das auch automatisieren. Und dann hätten wir hier auf der horizontalen eben die Verkehrsdichte, also wie viele Fahrzeuge pro Kilometer fahren da. Und in der vertikalen hätte ich praktisch den Durchsatz. Also wie viele Autos kriege ich über einen bestimmten Autobahnabschnitt dann für eine festgesetzte Zeit durch? Und am Anfang steigt es so richtig schön linear an, ne? Aber das ist vielleicht einigermaßen logisch, ne? Weil jeder fährt da so für sich und die beeinflussen sich nicht viel. Also das kann uns ganz gut klappen. Und dann irgendwo wird es dann aber kritisch, ne? Und dann haben wir wirklich so eine Art Phasenübergang, kann man das fast nennen. Da wird es dann ganz, ganz gefährlich, dass ein Stau entsteht. Irgendwann wird es so ein bisschen stockend, bis es dann richtig feststeht. Und dann wird es massiv viel, viel weniger, ne? Also da kann man jetzt zwar drüber argumentieren, das ist wirklich die gleiche Kurve, aber so über den Daumen gepeilt würde ich mal sagen, okay, das passt auch. Ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele zeigen, auch von Computern, da misst man ganz ähnliche Sachen. Aber wir wollen jetzt ja schon mal schauen, ob es da nicht eventuell ein Modell dazu gibt. Und das ist jetzt die einzige Gleichung, die ich heute Abend hier zeigen will. Und das ist einer meiner großen Helden, der Neil J. Gunter. Und der hat, das klingt ein bisschen überheblich, ne? Der hat so ein Universal Scalability Law aufgestellt. Also gesucht ist das Naturgesetz der Skalierbarkeit. Und er hat einfach mal so aus dem Ärmel eine Formel rausgeschüttelt. Er erzählt uns nicht, wo er sie her hat. Und dann haben wir hier eben die Leistung L. Das Groß N, das ist die Systemgröße, ne? Und was jetzt da hinten kommt, das kann man nicht so ganz verstehen, ne? Also da oben steht ein N und dann der Bruch und dann steht unten nochmal so ein Alpha, im Wesentlichen mal N und dann nochmal eine Summe mit Beta mal N mal N. Also das ist so ein N-Quadrat, das ist quadratisch, das heißt, okay, nicht linear, da könnte tatsächlich was Spannendes passieren. Und jetzt gibt er uns noch eine Hilfestellung und sagt, diese zwei Parameter, die er da reinpackt, das Alpha und das Beta, die kann man interpretieren. Und zwar mit dem Alpha, das ist ein Parameter, den können wir so hoch und runter drehen, der beeinflusst jetzt, wie viel Wettstreit in dem System drinsteckt, um Zugriff auf so eine geteilte Ressource, Drucker, Platz, was auch immer, zu bekommen. Und das Beta, das ist der Aufwand durch mangelnde Kohärenz. Also er meint da, weil er macht das für Computer, er meint da diese Cache-Kohärenz, die wir vorher so halb verstanden haben. Also je größer das System wird, umso mehr muss ich da administrieren und irgendwelche Daten hin und her kopieren und so weiter. Okay, also jetzt können Sie mir entweder glauben, dass das so irgendwie schon passen wird, was der da macht. Der hat ja auch ein Buch drüber geschrieben, also muss ja irgendwie eine Bedeutung haben. Aber wir können trotzdem mal noch ein paar Fälle durchgehen. Und das sollte uns jetzt so ein bisschen ja an das erinnern, was wir vorher gesehen haben. Ich kann jetzt also diese zwei Parameter wählen, wie ich möchte. Wir fangen mal mit den vier ersten Szenarien an. Oben links, wenn ich beides auf 0 setze, dann steht da dran im Wesentlichen Leistung gleich N. Also einfach, das skaliert direkt mit der Größe von dem System. Das haben wir ja gesagt, das ist irgendwie eine schöne Welt, aber vielleicht entspricht nicht ganz der Wahrheit. Jetzt kann ich das Alpha wachsen lassen, also es wird jetzt positiv und das hier heißt, dass es jetzt noch größer wird, unten links. Und dann kommt dieser Sättigungsbereich. Das haben wir gesagt, das ist realistischer. Den Fall hätten wir jetzt also abgedeckt. Und dann wollten wir ja sehen, ob das dann nicht auch irgendwann mal einbricht. Und dafür hat er dann dieses Beta. Und wenn er das Beta jetzt auch noch größer 0 wählt, dann geht es auch hinten mal irgendwann wieder runter. Und das deckt jetzt schon mal das meiste ab, was wir wollen. Er hat das so tatsächlich auch publiziert. Diesen superlinearen Anstieg hat er ignoriert. Es gab auch länger Diskussionen da in diesem Fachbereich, ob es das überhaupt geben kann, ne, weil das so perpetuum mobile-artig rüberkommt. Das heißt, irgendwann mal haben die dann auf diesen Hadoop-Clustern, was ich vorher versucht habe zu erklären, tatsächlich so einen superlinearen Anstieg gemessen. Und dann musste er nachbessern. Ne? Dann hat er also nochmal ein Paper geschrieben, also gute Möglichkeiten, dann kann man halt nochmal publizieren. Und er hatte Glück, weil er konnte mit einem kleinen Hack das Modell anpassen. Und zwar vorher hat er gesagt, das Alpha darf nicht kleiner 0 werden. Und jetzt hat er sich korrigiert, das Alpha darf auch mal kleiner 0 werden. Ne? Und was dann passiert ist, dass wir hier drüben tatsächlich diesen grünen Bereich da bekommen. Das heißt, dann wird es plötzlich superlinear. Und er hat es geschafft, diese empirischen Daten aus seinen Hadoop-Clustern, die konnte er tatsächlich fitten und hat dann gesehen, ja, so sieht es wirklich aus. Und was man dann mit seiner Formel auch noch hinkriegt, ist, dass das, wenn man vorne diesen schönen Anstieg hat, hinten bricht das immer ein. Das heißt, er hat tatsächlich immer diese Payback-Zone. Im Englischen sagt er das dann so schön, ich habe das jetzt verzweifelt versucht ins Deutsche zu übersetzen. Also da hinten zahlen wir die Zeche für die scheinbar kostenlose superlineare Fahrt, die wir vorher hatten. So, und jetzt haben wir ein Modell. Das heißt, Sie können jetzt vorne Ihren Cluster, Ihren Server vermessen und dann in die quasi Zukunft, also in die größeren Systemgrößen vorhersagen, was Sie glauben, wie sich das System dann verhalten würde. Das heißt, Sie schauen sich erstmal an mit dem Modell, wie viel schneller werde ich denn dann oder werde ich gar langsamer? Und dann können Sie die richtige Entscheidung treffen. Kaufen nur dann natürlich neue Server, wenn es wirklich hilft, oder neue Roboter, oder Sie machen Ihre Lerngruppe größer. Und dann werden Sie nicht entlassen von Ihrem Chef, weil Sie irgendwie Geld vernichtet haben. Und das wäre jetzt schon fast alles, was ich zu sagen hatte. Nur eins möchte ich nochmal betonen, dieses Alpha, wenn das kleiner 0 wird, wir haben ja vorher gesagt, das Alpha modelliert den Wettstreit um geteilte Ressourcen. Jetzt haben wir also ein negatives Alpha, das heißt, es wird irgendwie das so umdrehen. Das wäre also so ein negativer Wettstreit um Ressourcen. Und die einzige Interpretation, die mir dazu einfällt, ist, das ist Kooperation. Ja? Also um diesen superlinearen Anstieg zu bekommen, müssen die Cores oder die Roboter irgendwie ein bisschen zusammenarbeiten. Und nur dann kriegt man wirklich diesen superlinearen Anstieg. Aber es scheint so, gemäß diesem sehr einfachen Modell, also ich möchte es nicht wirklich als direkt auf Menschen übertragen, aber es scheint jetzt dann auch so zu sein, dass dann, wo es Kooperationen gibt, gibt es auch immer ein zu groß der Gruppe. Ne? Also können Sie jetzt so interpretieren, wie Sie wollen. Mehr sage ich da erstmal noch nicht dazu. Jedenfalls haben wir jetzt die Vorhersagbarkeit und eigentlich jetzt das meiste abgearbeitet, was ich hier heute Ihnen erzählen wollte. Das heißt, wir kommen jetzt wirklich zum Fazit. Was ich möchte, was Sie dann morgen früh sich noch erinnern können, wäre einerseits diese wunderbare Form der Kurve. Ja, so steigt steil an, irgendwo kritisch und dann geht es wieder runter. Diese Idee mit das Skalierbarkeitsspiel, wenn ich irgendwo ein System sehe, überlege ich mir mal, wie doll würde das eigentlich skalieren, wo ist da das Ende? Dann, also um Kooperation zu haben, bauen Sie erstmal eine Gruppe. Ne? Also eine Gruppe generiert Potenzial für Kooperation, aber zumindest gemäß diesen Untersuchungen gibt es dann auch so ein zu viel. Also irgendwann zu viel ist zu viel. Dann haben Sie Interferenz, also Roboter stören sich gegenseitig oder eben diese Payback-Zone, wo dann Ihr Rechensystem langsamer wird. Der Begriff der Skalierbarkeit ist jetzt vielleicht so halb klar geworden. Das ist vielleicht auch was Sie erinnern möchten. Und wir haben diesen superlinearen Anstieg, diese scheinbar schwarze Magie, die aber erklärbar ist, was tatsächlich sehr schön ist. Ne? Und jetzt kann man sich halt noch in Zukunft versuchen zu überlegen, wann entsteht das? Und ein Hinweis wäre eben da über diese Cache-Hierarchien, dass man, wenn man die Arbeitspakete gut wählt, wenn die halt nicht zu groß sind, aber vielleicht auch nicht zu klein, also genau auf Sie angepasst, dann wären Sie vielleicht wirklich super effizient und können gut was leisten. Also beim nächsten Umzug gut überlegen, wie viele Bücher pro Kiste. Vielen Dank. Und jetzt hätten wir noch ein paar Minuten für Fragen. Wir müssen halt irgendwann mal den Raum noch freigeben, aber wir könnten dann auch draußen noch weiter diskutieren, falls denn Fragen da sind. Ja? Haben Sie denn für diese schöne Kurve eine Gleichung? Ob ich für diese schöne Kurve eine Gleichung habe? Also diese Kurve hier, die entspricht tatsächlich der hier, die man aus dieser Gleichung von dem Herrn Gunther wirklich rausziehen kann. Genau. Also es ist noch eine Frage nach der Parametrisierung, aber das klappt. Also da kann man wirklich einiges mit erschlagen. Ja. Vielleicht gibt es noch eine bessere Gleichung, aber da kann ich dann später mal noch was dazu sagen. Ja?
Wenn man jetzt, Sie haben ja gesagt, dass man bei den Cores, dass sie alle untereinander kommunizieren müssen. Wenn man jetzt einen dafür abstellt, dass der die Kommunikation von allen untereinander nimmt, also dass quasi das Paar da zu dem weitergeleitet wird, der dann quasi dokumentiert, wer das jetzt bekommt und dann nur noch die anderen weiterleitet. Mhm. Und damit dann auch wieder ein Anstieg der Effizienz?
Okay, also die Frage war, inwiefern ich diesen Zusatzaufwand im Multicore-System, inwiefern ich den nicht wieder verwalten könnte, indem einfach ein spezieller Core abgestellt wird, der dann das irgendwie clever verwaltet. Also die kurze Antwort wäre, nee, so einfach geht es nicht. Die lange Antwort wäre, es gibt dann in der Rechnerarchitektur Ideen, wie man das skalierbar hinbekommt. So in diesen Standardmethoden, die skalieren tatsächlich nicht so richtig, weil es ist auch die Frage nach der Kommunikationsverbindung. Ich brauche dann auch einen Bus zwischen den verschiedenen Cores. Und wenn ich da ständig drüber schicken muss, so jetzt ist Paket 5 ist gerade outdated und so weiter, dann skaliert das auch nicht so richtig. Also muss praktisch das ganze System versuchen mit skalieren. Also es ist so ein bisschen so ein zentraler Ansatz, was Sie da vorschlagen. Das kann funktionieren mit bestimmten Methoden, aber es ist immer so, klappt nicht so richtig. Also es ist tatsächlich ein größeres Problem. Noch eine Frage?
Ja. Ja, Größen wie Alpha und Beta geben, aber was für Messwerten kann man denn diese nehmen, um sie mit gleichem einzusetzen?
Genau, also das ist jetzt die Frage, wo das Alpha und das Beta herkommen. Und der Gunther ist ja tatsächlich ein Empiriker. Also der würde sich jetzt, also Sie können den anrufen, dann kommt er zu Ihnen und vermisst Ihren Superrechner. Und ich vermute, was der macht, ist eben, mehr oder weniger das gleiche Rechenproblem lässt er mal mit, weiß nicht, einem Prozessor, 2, 4, 8, 16 und dann, weiß nicht, bis groß mal laufen. Dadurch kriegt er Messwerte und dann, was dann kommt, ist einfach nur ein Fitting. Also Sie nehmen diese Gleichung her, machen da irgendeine lineare Regression, irgendwas, also lassen den Computer dann wieder automatisch diese Formel auf diese Daten fitten. Und dadurch ergibt sich dann entsprechend die Form der Kurve. Also Sie kriegen dann ein Alpha und ein Beta, also ein bestmöglich gewähltes Alpha und Beta. Und das würde dann quasi automatisch extrapolieren. Also dann können Sie, einerseits sollten die Punkte, die Sie gemessen haben, liegen dann auf der Kurve. Und Sie können aber auch für noch viel größere Systemgrößen dann anschauen, wie sich laut diesem Modell das dann entwickelt. Also die Idee wäre tatsächlich dann, einen Mehrwert rauszuziehen und mehr Informationen zu bekommen, wie weit Ihr System überhaupt noch skaliert. Und er zeigt es eben zum Beispiel da in seinen Büchern, dass das tatsächlich einigermaßen gut funktioniert. Und wir wollen das natürlich dann auch mit unseren Robotern machen, ne? Das ist die Idee. Haben wir noch eine Frage? Scheint nicht der Fall zu sein. Noch eine letzte Chance. Traut sich noch jemand? Nee, sonst bin ich noch irgendwie in der Gegend, dann sind wir sehr gut in der Zeit zurechtgekommen. Nochmals vielen Dank für Ihr Interesse und noch viel Spaß.